Ihr 20-jähriges Bestehen feierte die Energieinitiative Kirchberg vor kurzem im Europasaal des Energiedorfes Wolpertshausen. Als nicht mehr umkehrbar bezeichnete dabei Festredner Hans-Josef Fell, einst als Bundestagsabgeordneter der Grünen Miturheber des Erneuerbaren Energiengesetzes, die Energiewende trotz ganz anderer Tendenzen in den letzten Jahren. Für die Unumkehrbarkeit hätten Vereine wie die Energieinitiative aus Kirchberg mit ihrer Pionierarbeit gesorgt. Denn sie hätten für das entsprechende Bewusstsein für erneuerbare Energien bei den Menschen gesorgt. Für Fokus Südwest sprach darum Ralf Snorawa mit dem Vereinsvorsitzenden Gerhard Kreuz.
Kohle ist wieder ganz groß im Kommen beim Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Wenn man die Bundespolitik, Energiepolitik betrachtet, Herr Kreuz, ist es etwas, was Sie aus der Fassung bringen kann zurzeit?
Es bringt uns insofern aus der Fassung, als wir ja eine klare Vorgabe haben. Wir müssen den Klimawandel in den Griff bekommen, das heißt erträglich gestalten. Und das, was die Bundesregierung im Moment macht, ist genau das Gegenteil. Sie schützt die Kohle und festigt die Strukturen der großen Energiekonzerne, statt einen klaren Pfad vorzugeben, wie wir den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kohle und nicht nur aus Atomenergie schaffen können.
Das soll ja noch eine ganze Weile so gehen, diese Kohlesubvention, wenn ich das richtig gehört habe.
Ja, es ist eben so, dass offensichtlich die Großkonzerne in die Lage versetzt werden sollen, nach ihren Vorstellungen die Energiewende zu schaffen. Das heißt, möglichst lange noch viel Geld mit der Kohle zu verdienen und sich dann vielleicht die erneuerbaren Energien so zu gestalten, wie sie es gerne hätten. Aber diese Zeit haben wir nicht mehr. Und wir können eigentlich diese große gesellschaftliche Aufgabe nicht den wenigen überlassen, die uns bis jetzt eben in die Irre geführt haben.
Sie hatten zu Ihrem Jubiläumsveranstaltung sich Hans-Josef Fell eingeladen, ehemaliger Grünen Bundestagsabgeordneter und Miturheber des Erneuerbaren Energiengesetzes. Der hat auch nochmal sehr drastisch vorgeführt, wenn wir nur erneuerbare Energien hätten, was uns alles an Kriegen erspart bleiben würde. Sehen Sie das auch so?
Wir beobachten seit ungefähr 50 Jahren, genau genommen schon war der Zweite Weltkrieg auch ein Krieg um die Ressourcen, weil ein Kriegsziel die Eroberung der Ölfelder war im Nahen Osten. Wir beobachten seit dieser Zeit, dass die Energieressourcen ein wesentlicher Faktor der politischen Überlegung, der geostrategischen Überlegung sind. Und seit dem Irakkrieg ist ganz offensichtlich, dass fast alle Konfliktfelder dieser Welt sich in irgendeiner Form um Energiegewinnung drehen. Auch um Wasser, aber Energiegewinnung ist mit Abstand der größte Konfliktherd weltweit.
Da sehen Sie auch starke Verbesserungsmaßnahmen, vor allem bei der Europäischen Union.
Selbstverständlich. Die Europäische Union hat eine große Verantwortung und vor allen Dingen hätte die Europäische Union die Möglichkeit, durch eine entsprechende Politik sich auch von diesen gewaltigen Abhängigkeiten zu lösen. Denn wir sehen, dass im Ölbereich, im Verkehrsbereich Abhängigkeiten von 90% bestehen, dass die Öl- und Gasfelder in Europa ihren Höhepunkt schon lange überschritten haben. Das heißt, die Abhängigkeit wird größer und desto größer müssten eigentlich die Anstrengungen werden, sich davon zu lösen. Aber wir beobachten eine Verlangsamungsstrategie, wir beobachten letztendlich eine Vernebelungsstrategie, die irgendwelche Ziele vorgibt, aber die nötigen Gesetze nicht folgen lässt.
Was würden Sie sich von der Energieinitiative aus wünschen? Was sollte da anders werden? Vielleicht auch in der Gesetzgebung?
Wir wünschen uns, dass ganz klar formuliert wird, der schnellstmögliche Umstieg von den fossilen Energieträgern zu den Erneuerbaren, über den Weg der Effizienz, der Einsparung natürlich, aber den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien über Gesetzgebung, über Verwaltungsvorschriften, die dieses regeln. Und genau diesen Pfad vermissen wir. Also wir stellen fest, dass viel gesagt wird und letztendlich stellt sich raus, dass der Vorgang des Umstiegs verlangsamt wird, dass vernebelt wird, dass die Leute mit Kostendebatten beleidigt werden schon fast, die eigentlich nicht erträglich sind, indem gesagt wird, dass die erneuerbaren Energien viel zu teuer sind, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Sie werden immer günstiger. Die fossilen werden langfristig natürlich viel, viel teurer, weil sie verknappen. Und genau diese Öffentlichkeitsarbeit ist mit ein Grund, warum dieser Stimmungswechsel auch in der Bevölkerung gekommen ist. Es ist eine klare Kampagne gefahren worden und von der offiziellen Seite ist diese Kampagne zum Teil befördert worden, aber eben auch nicht verhindert worden. Und in der Öffentlichkeit stehen die erneuerbaren Energien am Pranger für Kostentreibung, für Preistreibung, für mangelnde Effizienz und mangelnde Sicherheit.
Ja, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja für die neue soziale Marktwirtschaft eifrig geworben. Und das war ja eine der Kampagnen, die dagegen gerichtet waren. Sehen Sie das auch so, dass dieses erneuerbare Energiegesetz im Grunde mittlerweile von Sigmar Gabriel ausgehebelt worden ist, dass es eigentlich obsolet geworden ist?
Wir haben schon den starken Verdacht, dass durch die Hintertür von allen möglichen Dingen, die jetzt kursieren, dass man die Erneuerbaren in den Markt bringen möchte, obwohl es ja gar keinen Energiemarkt gibt. Das ist ja einfach eine Lüge, dass es den gibt. Es ist subventioniert, es sind vier große, die davon profitieren im Großen und Ganzen. Dass man wirklich durch Vernebelung jetzt das Erneuerbare Energiengesetz ausgehebelt hat, schon in großen Teilen, indem man sagt, gewisse Technologien werden fast gar nicht mehr gefördert, also die Biomasse, Biogasförderung kommt zum Erliegen und die entsprechenden Technologien kommen auch zum Erliegen und die Arbeitsplätze werden abgebaut. Die Solarindustrie ist massiv beschnitten worden. Das heißt, man sagt, man will den Ausbau beschleunigen, aber de facto führt man Deckel ein, die zur Halbierung des Potenzials bei Photovoltaik zum Beispiel geführt, also Markthalbierung geführt hat. Also durch die Hintertür wird jetzt das EEG lahmgelegt, weil es zu erfolgreich war. Und das Schlimme daran ist, dass die Partizipation, das heißt die Teilhabe der Öffentlichkeit, der privaten Leute, der Kleininvestoren massiv beschnitten wird. Und wir sehen, dass bisher die Investitionen in erneuerbare Energien zu 50% von privater Hand gekommen sind. Also Betreibergesellschaften, Bürgergenossenschaften, während von den großen Konzernen nur 10% ungefähr investiert wurden. Das heißt ein krasses Missverhältnis und das spiegelt eigentlich in keiner Weise das wider, was das erneuerbare Energiegesetz eigentlich wollte, nämlich Teilhabe und wirklich Beschleunigung des Ausbaus.
Fehlt da gerade den vielen Privaten der entsprechende Lobbyist in Berlin, der massiv bei den Ministerien sich einsetzt?
Ja, wir wissen natürlich, dass viele Lobbyisten unterwegs sind, natürlich auch von Seiten der erneuerbaren Energien, aber die Machtverhältnisse sind immer noch anders. Und dadurch, dass ein Minister an die Spitze kommt, ändert sich der ganze Apparat nicht. Also wir erleben schon, dass im Wirtschaftsministerium vor allen Dingen die Widerstände gegen die Erneuerbaren immer noch sehr groß sind und die Kohlelobby eine große Rolle spielt. Wobei natürlich wir nicht vergessen dürfen, es hängen viele, viele Kommunen mit der Kohle dran, über ihre Aktienbeteiligung an RWE zum Beispiel. Das heißt, die Ausschüttung von RWE sind drastisch runtergegangen, weil eben Marktverluste da sind und das muss man sicherlich auch bedenken, aber man hat 10 Jahre verschlafen auch und deswegen ist der Lobbyismus der fossilen Energiewirtschaft eigentlich jetzt nach hinten losgegangen. Sie sind hoffnungslos im Hintertreffen und müssen sich jetzt natürlich mit allen Kräften wehren. Wir wünschen uns natürlich, dass eine größere Lobby für die Belange der kleinen Leute da ist, aber wenn wir uns umschauen, die kleinen Leute werden nicht immer mit starken Lobbyverbänden in Verbindung gebracht. Das heißt, sie müssen überall dort kämpfen und sich zusammentun und eigentlich ist es auch unsere Stärke, dass wir uns jetzt wieder mehr zusammentun. Das heißt, mehr Widerstand heißt eben auch mehr Widerstandskraft und die sollten wir jetzt in nächster Zeit aufbringen.
War es denn mit einem Staatssekretär zu Schlauch im Wirtschaftsministerium? Lief es da irgendwie besser oder hatte der auch mit den angestellten Beamten im Ministerium zu kämpfen?
Ich glaube, als Rezo Schlauch an der Regierung war und mitregiert hat, war dieser Aufbauprozess gerade im Gange und man hat noch nicht gemerkt, dass eine solch große Dynamik entsteht durch dieses Gesetz. Also das Erneuerbare Energiegesetz ist wirklich das beste Energiegesetz weltweit, das es jemals gegeben hat. Und es hat Technologien wirklich in die Weltspitze gebracht, die vor 15 Jahren überhaupt noch nicht da waren. Und in dieser Aufbauphase war Rezo Schlauch mit drin. Das heißt, da war die Gefahr für die großen Energiekonzerne noch nicht so groß und noch nicht so absehbar. Das hat sich mittlerweile geändert. Also bei 30% Marktanteil ist einfach die Gefahr sehr groß, dass die Verhältnisse sich umkehren.
Kann das die Landesregierung, die grün-rote Landesregierung, kann die das abfedern? Was denken Sie?
Sie kann es zu gewissen Teilen abfedern und das macht sie auch. Sie hat also ein Klimaschutzgesetz jetzt auf den Weg gebracht, wo einiges drinsteht. Sie hat ein erneuerbare Energien-Wärmegesetz, was auch Gebäudebestand betrifft. Also das heißt, es werden Vorschriften gemacht, dass zu bestimmten Prozentzahlen erneuerbare Energien eingesetzt werden müssen. Und natürlich hat ein Bundesland mit derartiger Wirtschaftskraft und auch politischer Kraft viele, viele Möglichkeiten, einfach die Bewegung viel, viel stärker auszuformen und Wachstum zu ermöglichen in die richtige Richtung. Und das wird in großen Teilen auch praktiziert. Wir sehen es bei der Windenergie, wo ja früher durch Verhinderungsplanung, muss man schon sagen, die Windenergie relativ fast zum Erliegen gekommen ist vom Ausbau her. Und so wird es in allen Bereichen Gebäudeeffizienz, Geräteeffizienz Möglichkeiten geben für die Landesregierung, da wirklich Meilensteine zu setzen.
Jetzt sind erneuerbare Energien, habe ich das Gefühl, manchmal bei Städtern eher akzeptiert als auf dem Land. Gerade hier im ländlichen Raum gibt es viele Widerstände, es wird Photovoltaikanlagen, die neu ausgewiesen werden sollen, die Flächen, oder halt eben Windkrafträder, die Standorte sind dann immer heftig umstritten. Was kann die Energieinitiative Kirchberg in diesem Bereich tun oder was tut sie in dem Bereich?
Aber wir setzen uns schon für einen verträglichen Ausbau ein, und verträglich heißt, dass das, was an Veränderungen kommt, von den Menschen mitgegangen werden kann. Ich kann gut verstehen, dass jemand, der sich auf dem Land niedergelassen hat und die Verhältnisse so mag, wie sie sind, dass man einfach einen Blick in die Landschaft hat, eine schnelle Landschaftsveränderung nicht befürwortet, wie sie durch Windkraftanlagenbau beispielsweise zustande kommt. Deswegen muss man schauen, dass man regional und örtlich die Verhältnisse so schafft, dass die Menschen damit leben können. Wobei ich schon der Meinung bin, dass die Verantwortlichkeit für das Gesamte auch von jedem Einzelnen bleiben muss. Das heißt, ich kann nicht mit Argumenten, die ja nur nach meinem Geschmack sich richten oder nur nach meinen Gewohnheiten, das war halt schon immer so, mit denen kann ich die Veränderung, die nötig ist, nicht begleiten. Und ich nehme meine Verantwortung nicht wahr, indem ich sage, mir passt das Ganze gar nicht und deswegen möchte ich nicht. Und deswegen aktiviere ich jetzt 100 Bürger, wir machen Unterschriftenlisten, sondern die Gesamtverantwortung muss im Blick bleiben. Und ich muss schon sagen, vielleicht auch für einen gewissen Zeitraum, also Windkraft 20 Jahre oder Photovoltaik-Freiflächenanlage, sollte ich jetzt akzeptieren, dass wir einfach jetzt diese Veränderung mit anschieben und danach vielleicht profitieren davon auch oder vielleicht jetzt schon profitieren, dass sich Veränderungen dann eben Platz nimmt.
Also Stichwort auch Bürgergesellschaften, Genossenschaften, und letzten Endes könnte man ja auch sagen, ist das auch eine gute Anlageform für die Altersvorsorge, oder?
Ja, im momentanen Finanzierungsmarkt ist ja so, dass das Sparbuch ganz wenig nur noch bringt, und die großen Pensionsfonds, das wissen die wenigsten, die großen Pensionsfonds gehen massiv in erneuerbare Energien, weil die Rendite dort nicht riesengroß ist, aber beständig 4-5%. Das haben sie sonst kaum noch irgendwo. Und das heißt, die Rente wird jetzt schon durch große Pensionsfonds durch Erneuerbare gesichert. Das ist ja auch überhaupt gar nicht im Blickpunkt. Und so ist es eben auch bei privaten Investitionen, die ich im Hause mache, für einen Spardamm Kühlschrank oder Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich profitiere lange davon. Und das ist sozusagen ein Generationenvertrag. Wenn ich jetzt investiere und in 10, 20 Jahren die Früchte der Arbeit für meine Kinder auch ernten kann, dann sollte ich mir schon überlegen, welchen Wert gebe ich dem, und ist es dann nicht sinnvoll, sich wirklich genauer damit zu beschäftigen und so die gängige Meinung auch ein Stück weit zu hinterfragen, wo es dann heißt, ja, warum müssen wir jetzt eine Windkraftanlage hier haben, das bringt ja gar nichts und Ähnliches. Nein, es geht schon um große Verantwortung und es geht auch um große Chancen, dass wir einfach die Möglichkeit haben, durch regionales Engagement, lokales Engagement wirklich was zu bewegen.
20 Jahre gibt es die Energieinitiative mittlerweile als Verein und 1994 also gestartet. Wenn Sie jetzt auf heute blicken, nochmal zu Anfang des Gesprächs zurückzukommen, bringt Sie noch viel aus der Fassung. Was haben Sie denn so in den vergangenen 20 Jahren da so erlebt?
Wir kennen alle die Musewiese. Die Musewiese ist ein bemerkenswerter Ort, den ich vor 23 Jahren erst kennengelernt habe. Ich habe gar nicht geglaubt, dass es das gibt. Und diese Musewiese habe ich als noch nicht Vorsitzender der Energieinitiative kennengelernt, als wir einen Informationsstandort hatten. 1993, glaube ich, war das. Da war es affenkalt, da war es Oktober, war Schneeregen. Und ich bin dann dort gestanden, 2 Quadratmeter Stand, und habe versucht, dem durchschnittlichen Hohenloher den Solarkollektor zu erklären. Wer das mal mitgemacht hat, der weiß, welche Mühsal das sein kann, welch steiniger Weg das ist. Und was sich seither getan hat, seit diesen Erklärungen von Technologien, seit Überzeugungsarbeit, seit auch ersten Erfolgen, der weiß, dass es ein gigantischer Erfolg ist, was wir heute haben. Also am Beispiel Photovoltaik, im Jahr 92 gab es eine einzige Photovoltaikanlage in Schwäbisch Hall vom Herrn Schweinzer mit knapp 2 kW Leistung. Und wir haben jetzt 20 Jahre später 100.000 Mal so viel Leistung im Landkreis Schwäbisch Hall. Und dahinter stehen eben auch Investitionen. Also ich habe mal umgerechnet, was diese 200 Megawatt Leistung bedeuten. Das sind ungefähr 700 Millionen Euro Investitionen von Menschen nur im Landkreis Schwäbisch Hall. Und da sind eben die Planer mit dabei, da sind die Banken mit dabei. Da sind die Handwerksbetriebe drin, da sind engagierte Leute drin, die ihr Geld drin haben. Also die chinesischen Module sind vielleicht zum großen Teil auch verbaut, aber es ist wesentlich Wertschöpfung in der Region geblieben und genau diese Chance sollten wir wahrnehmen. Also die Erfolgsgeschichte der letzten 20 Jahre lässt sich fortsetzen und es wird zu großen Teilen ein Gewinn für alle, da bin ich überzeugt.
Und Sie denken nicht, dass es da irgendein Zurück geben kann?
Es wird kein Zurück mehr geben, denn die Technologien sind wirklich so ausgereift und so günstig und im Vergleich zu den steigenden fossilen Preisen eben so attraktiv, dass sich das nicht mehr aufhalten lässt. Es wird vielleicht ausgebremst ein Stück weit, aber wir sehen, dass viele Menschen sagen, na, wir machen trotzdem weiter. Es kann nicht sein, dass durch die fossile Energienutzung die Welt kaputt gemacht wird. Also 3 Grad Erwärmung ist fast nicht mehr zu erhindern und was das bedeutet, können wir uns noch gar nicht vorstellen. Nein, wir möchten die Welt nicht zerstören, wir möchten sie erhalten und deswegen machen wir einfach weiter auf dem Weg.